SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Herrler. Guten Morgen. In Bayern ist die Hochwasserlage vielerorts weiter angespannt. Die Wasserstände an den Donaupegeln zwischen Donauwörth und Passau sind immer noch relativ hoch. Einzelheiten jetzt von Antje Dörfner.
Da, wo es möglich ist, laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Große Probleme bereiten in den Hochwassergebieten überflutete Keller, in denen die Öltanks ausgelaufen sind. Die Hilfsbereitschaft ist nach wie vor groß, sei es, dass Gaststätten für die Rettungskräfte gratis heiße Getränke ausschenken oder wie in Wertingen nordwestlich von Augsburg, wo Menschen anbieten, anderen die Wäsche zu waschen, wenn deren Waschmaschine hochwasserbedingt nicht mehr funktioniert. Vielerorts machen aber auch Schaulustige den Einsatzkräften zu schaffen. Etliche Behörden appellierten deshalb an die Bürgerinnen und Bürger, abgesperrte Bereiche nicht zu betreten und sich von Dämmen fernzuhalten.
In Baden-Württemberg wird weiter aufgeräumt. Bundesumweltministerin Lemke und ihre baden-württembergische Kollegin Walker werden heute im Ostalbkreis erwartet. Nach einer Explosion in einem Hotelzimmer in Paris haben die Ermittler einen Mann festgenommen. Der Verdächtige ist bei der Explosion selbst verletzt worden. Einzelheiten aus Paris von Kai Rienecker.
Der Mann mit ukrainischer und russischer Staatsangehörigkeit erlitt ernsthafte Verbrennungen im Gesicht. Offenbar hatte er mit explosivem Material experimentiert. Im Hotelzimmer wurden Substanzen gefunden, die zum Bau von Sprengsätzen geeignet waren, so die französische Antiterrorbehörde. Ermittelt wird unter anderem wegen der Planung eines Gewaltaktes und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Nach bislang nicht bestätigten Informationen der französischen Zeitung Le Journal du Dimanche soll es sich bei dem Festgenommenen um einen russischen Spion handeln, der möglicherweise einen Sabotageakt plante. Der Mann könnte es auf militärisches Material abgesehen haben, das Frankreich an die Ukraine liefert. Das Hotel, in dem der Verdächtige die Explosion verursacht hatte, liegt in unmittelbarer Nähe des Pariser Großflughafens Charles de Gaulle.
Nach Angaben der Vereinten Nationen leiden weltweit mehr als 180 Millionen unter Fünfjährige an extremer Mangelernährung. Laut Kinderhilfswerk UNICEF essen sie oft nur Nahrungsmittel aus 2 von 8 definierten Lebensmittelgruppen. Charlotte Voss berichtet.
Laut einer Faustregel sollten Kleinkinder täglich Produkte aus 5 der 8 Gruppen zu essen bekommen. Für viele der als ernährungsarm geltenden Kinder gibt es am Tag aber nur Muttermilch oder Milch und ein stärkehaltiges Grundnahrungsmittel wie Reis, Mais oder Weizen. Bei weniger als 10% von ihnen gibt es auch Obst und Gemüse und weniger als 5% bekommen auch nährstoffreiche Lebensmittel wie Eier, Fisch, Geflügel oder Fleisch. Die Folge ist, dass sie bis zu 50% häufiger schwer unterernährt sind, was sie in Wachstum und Entwicklung hemmt. Als Gründe für diese zunehmend einseitige Ernährung listet UNICEF unter anderem hohe Verbraucherpreise infolge der Corona-Pandemie, infolge von Kriegen und infolge der Klimakrise auf.
In Tschechien sind ein Personenzug und ein Güterzug am späten Abend zusammengestoßen. Nach offiziellen Angaben sind mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Betreibers wurden außerdem Dutzende Menschen verletzt. Die Zahl der Toten könnte noch steigen. In dem Personenzug sollen 200 Menschen gewesen sein. Das Unglück habe sich im Zentrum des Landes ereignet. Die Ursache sei unklar. Die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg hat sich am späten Abend auf Eckpunkte des Haushalts für die nächsten beiden Jahre geeinigt. Nach SWR-Informationen soll etwa 1 Milliarde Euro in neue Vorhaben investiert werden. Henning Otte berichtet aus Stuttgart.
Grün und CDU wollen an 2 Stellschrauben drehen, um mehr Geld für ihre politischen Schwerpunkte locker zu machen. Denn die Steuereinnahmen sind längst nicht so hoch, wie die Koalition sich das erhofft hatte. Deswegen sollen zum einen die Zahlungen in den Pensionsfonds für Beamte deutlich gedrosselt werden. Daneben sollen die Ministerien zu Einsparungen bei älteren Projekten gezwungen werden. Was die neuen Investitionen angeht, ist schon klar, dass der größte Batzen für das geplante Sprachförderpaket in Kitas und Grundschulen ausgegeben werden soll. Zudem soll es auch Hilfen für Opfer des Hochwassers geben.
Der Intensivstraftäter, der in der rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde Landauer Land untergebracht ist, ist wieder auffällig geworden. Das hat die Polizei Ludwigshafen mitgeteilt. Bis vergangenen Freitag war der Mann in Haft, und zwar in der JVA Frankenthal. Wegen gefährlicher Körperverletzungen erlebte davor längere Zeit in Landau und ist ein abgelehnter Asylbewerber. Franziska Grote berichtet.
Laut Polizei Ludwigshafen wird gegen den Mann nach einer neuen Anzeige wieder ermittelt, wegen Bedrohung und Beleidigung von Polizeibeamten. Der Intensivstraftäter werde täglich kontrolliert. Man könnte nicht sagen, dass er gefährlich sei, aber auch nicht, dass er ungefährlich sei. Insgesamt gibt es in Rheinland-Pfalz derzeit 221 Gewaltstraftäter, die von der Polizei täglich überwacht werden. Das sagt das Innenministerium dem SWR. Der Extremismusforscher Ahmed Mansour fordert im SWR, die Gesellschaft müsse mehr vor diesen Personen geschützt werden. Doch diese Forderung sei auch in der Vergangenheit nicht ernst genommen worden. Mehr dazu heute Abend um 20.15 Uhr in Zur Sache Rheinland-Pfalz.
Und das Ganze dann im Fernsehen hier im SWR. Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev steht im Halbfinale der French Open. Nach 2 5-Satz-Matches hat Zverev sein Viertelfinale vergleichsweise schnell gewonnen. Gegen den Australier Alex de Minaur hat er in der Nachtsession direkt seinen ersten Matchball verwandelt. Dieses kurze Spiel, so sagt er, hat ihm dann auch mal ganz gut getan.
Ich glaube, für mich einfach war es sehr, sehr wichtig, auch mal in 3 Sätzen wieder zu gewinnen und nicht 4,5 Stunden zu spielen. Einfach mit Ausblick auf das Halbfinale ist es einfach besser, dass ich bei 100% physisch auch bin.
Und dort trifft Zverev dann morgen auf den Norweger Kasper Rüth.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Das geht mit Frühnebel los örtlich. Danach erwartet uns eine Mischung aus Sonne und Wolken. Meistens bleibt es trocken, nur im Süden von Baden-Württemberg bilden sich später einzelne Schauer oder Gewitter. Das Ganze heute bei 16 bis 25 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Heute beginnt die Europawahl. Als erstes wird in den Niederlanden gewählt, in Deutschland dann am Sonntag und in vielen übrigen Ländern auch. Die ganze Woche über stellen wir ja hier schon die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der deutschen Parteien vor. Bei der SPD ist das Katharina Barley, Paul Vorreiter mit einem Porträt.
Aufbruchstimmung für den Wahlkampf. So klingt das noch Ende Januar bei der Europadelegiertenkonferenz der deutschen Sozialdemokraten.
Ich habe schon total Bock, aber wenn ihr so hinter mir steht, die ganze Kampagne, dann kann es echt nur gut werden.
Freut sich Spitzenkandidatin Katharina Barley. Wenige Monate später gibt es aber erstmal einen Tiefschlag für die Sozialdemokraten. Barleys Parteifreund und Kollege im Europaparlament Matthias Ecke wird in Dresden beim Plakatieren niedergeschlagen. Deutschland diskutiert die Folgen der Gewalt und wie es um den Schutz der Demokratie steht. Die Debatte fällt mit dem Themenschwerpunkt der EU-Vizeparlamentspräsidentin zusammen. Barley ist Tochter einer deutschen Ärztin und eines britischen Journalisten, studierte in Frankreich, ist heute mit einem Niederländer zusammen, spricht fließend Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, sieht sich als geborene Europäerin und Feministin. 2019 ins EU-Parlament eingezogen, will Barley nicht zusehen, wie der Abbau von unabhängigen Gerichten und der Medienfreiheit in Polen und Ungarn vorangeht. Das EU-Parlament setzt einen sogenannten Rechtsstaatsmechanismus durch, mit dem EU-Gelder zurückgehalten werden können, wenn die Unabhängigkeit der Gerichte gefährdet ist. Aus Sicht Barleys hätte die EU-Kommission diesen Mechanismus gegen Ungarn schon viel früher auslösen müssen. Barley hat sich im EU-Parlament den Ruf einer sachlichen und empathischen Fachpolitikerin erarbeitet. Die Hau-drauf-Attitüde ist ihr fremd. Das gibt sie selbst im Wahlkampf zu. Als bestimmt und verlässlich gilt sie auch innerhalb ihrer Partei. Die ehemalige Anwältin und Richterin tritt 1994 in die SPD ein. Es folgen Stationen in der rheinland-pfälzischen Kommunal- und Landespolitik. 2013 dann der Einzug in den Bundestag. 2015 wird sie SPD-Generalsekretärin, übernimmt das Amt von der glücklosen Jasmin Fahimi und hält dem stark eingebundenen Parteichef Sigmar Gabriel den Rücken frei, der damals auch noch Superminister für Wirtschaft und Energie ist. 2017 wird Barley Bundesfamilienministerin, macht durch Forderungen nach einer Frauenquote in Unternehmensvorständen von sich reden. Später übernimmt sie auch geschäftsführend die Bereiche Arbeit und Soziales. Ihre Zeit als Bundesjustizministerin fällt mitten in die aufgeheizte Debatte um härtere Regeln in der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Sie wird praktisch durch ihr Amt zur Gegenspielerin von Bundesinnenminister Seehofer von der CSU. Auf europäischer Ebene porträtiert sie sich nun als Gegenspielerin zu Politikern, die mit rechts flirten, und sie warnt Kommissionspräsidentin von der Leyen.
Wir werden heute eine Deklaration unterschreiben, wo wir als sozialdemokratische Parteienfamilie ganz klar sagen, mit uns im Falle der Sozialdemokratie seit über 160 Jahren hat es noch nie eine Zusammenarbeit mit extremistischen Kräften gegeben und wird es auch nie.
Bei der vergangenen Wahl 2019 war die SPD auch schon mit Barley als Spitzenkandidatin mit rund 16% ins Europaparlament eingezogen. Sie musste einen Absturz um mehr als 11 Prozentpunkte verkraften. Die Sozialdemokraten hoffen nun darauf, den Trend zu drehen.
Heute also beginnt die Europawahl, in den Niederlanden zumindest. Die meisten anderen Länder wählen am Sonntag. Das ist natürlich eines der Themen, die wir heute auf dem Schirm haben sollten.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Die Europawahl, die heute beginnt, ist eine der größten demokratischen Wahlen der Welt tatsächlich. Unsere Korrespondentin in Brüssel, Katrin Schmidt, erklärt, wie das von heute an genau abläuft.
Unsere Nachbarn, die Bürgerinnen und Bürger in den Niederlanden, sind die Ersten, die ihr Kreuzchen für Europa machen sollen und dürfen. Irland wählt am Freitag, manch andere Länder starten dann am Samstag. Aber der Großteil der 27 EU-Staaten wählt, wie wir in Deutschland, am Sonntag. Wenn natürlich nicht schon Briefwahl gemacht wurde. Das heißt auch, das europaweite Ergebnis gibt's dann am späten Sonntagabend, nämlich nicht bevor auch in Italien um 23 Uhr wirklich als letztes die Wahllokale dann geschlossen haben. Aber wie gewohnt können wir Prognosen ab 18 Uhr am Sonntag erwarten und dann eben auch sehen, wie es um die Wahlbeteiligung steht. Also 2019 waren es europaweit knapp 51%, in Deutschland immerhin rund 61%. Spannend also, ob es diesmal mehr sein wird, denn es werden ja zum Beispiel hierzulande auch zum ersten Mal 16- und 17-Jährige gefragt, welche EU-Politik sie sich in den nächsten 5 Jahren wünschen.
Schauen wir nach Berlin. Dort gibt Bundeskanzler Scholz heute eine Regierungserklärung ab. Thema soll die Sicherheitslage sein, innen- wie außenpolitisch. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Simon Dörr.
In beiden Bereichen gibt es bundespolitisch aktuell viel Gesprächsstoff. Zum einen ist da die Kurskorrektur in der Ukraine-Politik, mit der sich das Militär weitergehend gegen den russischen Angriff wehren darf. Und zwar auch mit deutschen Waffen gegen russisches Territorium. Dafür hatte die Opposition eine Erklärung gefordert und sich zum Teil auch schon früher gewünscht. Innenpolitisch bewegt viele gerade die mutmaßlich islamistische Messerattacke von Mannheim. Dabei war unter anderem ein Polizist tödlich verletzt worden. Der Polizist habe sein Leben für Frieden und Sicherheit verloren, hatte Scholz nach der Tat gesagt und ein striktes Vorgehen gegen Extremisten angekündigt. Der Angriff hatte die Diskussion um strengere Abschieberegeln neu befeuert. Dabei geht es zum Beispiel um die Frage, ob man nach Afghanistan abschieben können soll oder nicht. Weil die radikal-islamistischen Taliban dort regieren, lehnt die Bundesregierung das bisher ab. Auf die Regierungserklärung von Scholz folgt eine Aussprache, bei der unter anderem CDU-Chef Merz dem Kanzler antworten wird.
Und nach der Regierungserklärung reist Scholz dann am Nachmittag zu den Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag des D-Days, der Landung der Alliierten in der Normandie. Mehr von Georg Schwarte.
Im dortigen Strandabschnitt waren in den Morgenstunden des 6. Juni 1944 vor allem amerikanische Soldaten gelandet. Insgesamt waren damals Militärs aus 15 Nationen beteiligt. Über 20.000 Alliierte und Wehrmachtssoldaten waren am Ende des ersten Invasionstages gefallen, verwundet oder verschollen. Vor Scholz waren 2004 erstmals der damalige Kanzler Schröder und später Angela Merkel von den alliierten Siegermächten zu D-Day-Gedenkfeiern eingeladen worden. Für Kanzler Scholz ist heute offiziell eine so wörtlich stille Teilnahme vorgesehen. Anschließend wird es auf Einladung des französischen Präsidenten Macron einen Empfang für die 25 anwesenden Staats- und Regierungschefs geben. Darunter auch US-Präsident Biden, der bereits gestern in Paris eintraf und ab Freitag seinen ersten Staatsbesuch in Frankreich absolviert. Zu Gast bei den D-Day-Feierlichkeiten außerdem der ukrainische Präsident Zelensky. Es wird erwartet, dass sich Scholz und die übrigen Staats- und Regierungschefs am Rande der Feierlichkeiten in der Normandie unter anderem über den Ukraine-Krieg und die Lage in Nahost beraten werden.
Und wir haben es gerade gehört, Olaf Scholz ist erst der dritte Kanzler, der an diesem Gedenken teilnimmt. Darüber macht sich auch unsere Hauptstadtkorrespondentin Gedanken.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Efi Seibert.
Der erste deutsche Kanzler, der an diesem Gedenken teilnehmen durfte, war Gerhard Schröder. Nach ihm kam Angela Merkel. Und für beide war es noch nicht normal, dass der damalige Angreifer Deutschland zu solch einem Kriegsgedenken eingeladen wird. Wenn heute Olaf Scholz dort eintrifft, wird es auch um einen ganz anderen Krieg gehen, den in der Ukraine. Denn der ukrainische Präsident ist vor Ort, dazu US-Präsident Joe Biden, der britische Premier Sunak und viele andere Staatenlenker. Es wird sicher so eine Art Vorkonferenz für die große Friedenskonferenz zur Ukraine, die bald in der Schweiz stattfinden soll. Vor 80 Jahren markierte dieser D-Day den Auftakt der Befreiung Europas von Nazi-Deutschland. Die heutige Kriegssituation in Europa ist ganz anders. Keine Alliierten wollen einen ukrainischen D-Day starten. Für die Ukraine gibt es nur W-Days. W für Waffen und Worte.
Gedanken von Efi Seibert. Die Europäische Zentralbank will heute über ihren weiteren geldpolitischen Kurs entscheiden. Volkswirte rechnen mit einer Senkung der Leitzinsen im Euroraum um 0,25 Prozentpunkte. Als Grund dafür gilt, dass sich die Inflation abgeschwächt hat. Unter dem Vorsitz von Rheinland-Pfalz treffen sich heute und morgen die Umweltminister aus Bund und Ländern. Wichtigstes Thema bei der Konferenz in Bad Dürkheim wird ein besserer Hochwasserschutz und seine Finanzierung sein. Dominik Bartoschek mit Einzelheiten aus unserer Umweltredaktion.
Diskutiert wird auf der Umweltministerkonferenz unter anderem darüber, ob Klimaschutz und Klimafolgenanpassung als sogenannte Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz verankert werden sollten. Das würde es Kommunen zum Beispiel leichter machen, vom Bund Geld für Schutzmaßnahmen zu bekommen. Auch wird beraten, ob eine Elementarschadenversicherung für Gebäudebesitzer künftig verpflichtend sein sollte, wie es einige Ministerpräsidenten zuletzt gefordert hatten. Das Thema Hochwasserschutz und Klimawandelanpassung stand ohnehin auf der Tagesordnung der Umweltminister, hat aber durch die jüngsten Ereignisse in Bayern und Baden-Württemberg unerwartete Aktualität bekommen. Am Rande der Konferenz werden sich die Ministerinnen und Minister an einem Bach in der Nähe des Tagungsortes ein Bild von einer dort durchgeführten Hochwasserschutzmaßnahme machen.
Die Tarifgespräche für den Einzel- und Versandhandel in Baden-Württemberg gehen heute in die sechste und wahrscheinlich letzte Runde. Die Tarifparteien verhandeln schon mehr als ein Jahr lang. Lena Stadler.
Er schätze die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ein, dass es in dieser Runde zu einem Abschluss komme, sagte der Verdi-Verhandlungsführer für Baden-Württemberg Wolfgang Krüger gegenüber dem SWR. Es sei auch höchste Zeit, die Beschäftigten warteten schon viel zu lang auf die gesicherte tarifliche Entgelterhöhung. Zuletzt war im Südwesten im November offiziell verhandelt worden. Die Verhandlungen wurden immer wieder von Streik- und Protestaktionen der Beschäftigten begleitet. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten in Baden-Württemberg unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 15%, 200 Euro mehr für Azubis und dass die Tarifverträge allgemeinverbindlich gelten, also auch in Betrieben gelten, die bisher nicht tarifgebunden waren. Im Mai hatten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft für den Tarifbereich Hamburg auf einen Abschluss geeinigt. Einige Bundesländer haben seitdem nachgezogen und ebenfalls schon einen Abschluss auf dem Tisch liegen. In Rheinland-Pfalz haben sich die Tarifparteien wie in Baden-Württemberg ebenfalls noch nicht geeinigt. Die nächste Verhandlungsrunde steht hier am 28. Juni an.
Über die Themen, die heute wichtig werden, informieren wir Sie natürlich weiter hier im Radio, online auf swraktuell.de und jederzeit auch in der kostenlosen SWR Aktuell App.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.